Hallo, liebe Freunde, willkommen im Auenland. Wir sind hier der Podcast Planlos durch Mittelerde. Bei mir ist mal wieder der tolle Philbo.
Hallo.
Hallo, ich bin's, euer Krischi, der Noob. Was wir in der letzten Folge nicht gesagt haben, weil da hatten wir das quasi noch nicht, als wir aufgenommen hatten. Das Intro, das ihr jetzt immer hört, ist von dem tollen Leon Asen. Der ist auch bei YouTube zu finden und, nee, bei Spotify glaube ich nicht. Also bei YouTube auf jeden Fall oder auch bei Instagram. Also Leon, A-S-E-N heißt der Gute. Der hat uns unser Intro eingespielt. Vielen lieben Dank dafür. Hat er wunderschön gemacht.
Geiles Teil.
Ja, geiles Teil. Ja, Phil, wie ist es dir nach unserer letzten Abenteuerreise ergangen?
Ich weiß nicht, warum du so komische Fragen stellst. So, ja, also ich habe mich aufgemacht auf eine unerwartete Reise.
Oh.
Keine Ahnung, nein.
Nein. Wir haben
ist jetzt einmal nichts Besonderes passiert oder so.
Nö, das stimmt. Wir hatten nur letzte Woche einmal auf Twitch, eigentlich wollten wir Schlacht um Mittelerde 2 spielen. Da gab es aber ein bisschen technische Probleme, deswegen haben wir dann Herr der Ringe online mal angefangen und haben uns zwei Hobbits erstellt. Das können wir aber eigentlich irgendwann noch mal weitermachen. War eigentlich ganz lustig. Aber gut, Phil, hast du noch irgendwas, bevor wir anfangen? Irgendwas, weiß ich nicht,
Anmerkungen? Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass wenn ich irgendwelche Fehler mache, dass ich die berichtige. Und das war komischerweise auch genau zu dem Thema, wo ich mir nicht ganz sicher war, habe ich auch den Fehler gemacht, wo ich gesagt habe, dass ich dann die Fehler berichtigen werde. Und zwar geht es da nochmal um die Herkunft der Numenora, also von der Ursprung der Menschen. Zumindest den Menschen des Westens. Und da hatte ich Folgendes gesagt. Ich glaube, ich habe mich da einfach falsch ausgedrückt, dass es eine Insel gibt, die Numenor heißt. Oder ich weiß jetzt nicht mehr, ob wirklich die Insel so heißt, aber auf jeden Fall gibt es eine Insel, wo die Numenora herkommen. Und da hatte ich gesagt, dass die Teil von Beleriand ist. Das stimmt aber natürlich nicht. Beleriand ist quasi ein, nenne es mal ein Landabschnitt nordöstlich vom jetzigen Mittelerde, der im, das sage ich bestimmt wieder irgendwas Falsches, im ersten Zeitalter im Meer untergegangen ist. Und die Insel, wo die Numenore herkommen, die ist auch untergegangen, aber nicht im ersten Zeitalter, sondern im zweiten Zeitalter. Und das hatte auch was mit Sauron zu tun, was ich jetzt aber nicht näher ausführen werde.
Okay.
Ja, also einfach nur, das ist dann wirklich explizit für das Silmarillion. Und eventuell, weil sie ja auch gesagt haben, dass die Herr-der-Ringe-Serie, die von Amazon produziert wird, im zweiten Zeitalter spielen soll, dass das vielleicht sogar das Thema davon anschneidet. Und dass wir da nochmal drauf zurückkommen. Weiß ich aber nicht.
Nur gucken
wir
mal.
Wie die sich das jetzt gedacht haben.
Gucken wir mal, wa?
Ja.
Guti. Ja, dann wollen wir eigentlich direkt einsteigen, oder? In unser erstes Kapitel. Denn letztes Mal waren wir im Prolog. Haben so ein bisschen alles Mögliche über die Hobbits erfahren. Und jetzt geht die Geschichte eigentlich erst richtig los. Und wie mir letztes Mal mitgeteilt wurde, ist das jetzt erst der richtige Prolog.
Ja.
Ja, das Kapitel heißt Ein lang erwartetes Fest. Oh. Vorab ein Disclaimer. Die Sackhain-Beutlins scheinen verdammt nette Menschen zu sein. Oder nette Hobbits. So, ja. Also, ich habe tatsächlich gar keine Fragen so richtig aufgeschrieben, weil ich glaube, das Kapitel, also, ist halt, also, es gibt an sich die Infos, die man braucht und ja, vielleicht hat Phil aber ja ein bisschen was er nebenbei so einstreuen kann. Der gute Bilbo Beutlin feiert seinen 111. Geburtstag. Und da dachte ich so, der war im Film eigentlich nur besoffen, als er das gesagt hat. Aber das ist wohl wirklich, dass sie das so nennen, den 111. Geburtstag.
Du wirst wahrscheinlich auch merken, je weiter wir die Bücher lesen, dass extrem viele Passagen auch von der deutschen Übersetzung in die Synchro von den Filmen gekommen sind.
Okay, cool.
Also da ist mir auch, als ich das erste Mal gelesen habe, sehr viel bekannt vorgekommen von Formulierungen und Sätzen, wo ich mir dachte, okay, die haben es im Film wahrscheinlich anders gemacht, aber das ist tatsächlich so aus den Büchern übernommen.
Okay, na, dachte ich so.
Weil müsste im Englischen, glaube ich, auch so sein.
Da so leiten, heute ist mein 11. Geburtstag. Da dachte ich so, okay, gut, Bilbo hat ein bisschen zu viel getrunken. Der gute Bilbo ist reich und eigensinnig und vor 60 Jahren hatte er seine Reise mit den Zwergen, die wir aus dem Hobbit kennen. Also da war er dann so 50, 51. Er hat von der Reise viele Reichtümer mitgenommen und er altert nicht. Und die Hobbits sagen, er habe sich gut gehalten, aber in der Tat hat er sich nicht mal einen Tag verändert, so vom Alter her. Also er sieht immer noch so aus wie mit 51, so quasi.
Ja.
Die Hobbits an sich sind auch ein bisschen sauer deswegen, weil seine, also weil das ist halt so eine gemeine Kombi, seine nie enden wollende Jugend und dann ist der Typ auch noch steinreich. Da wird ihm auch so nachgesagt, das ist nicht natürlich. Und ja, gut, wie wir wissen.
Könnte sein.
Ist so. Der gute Bilbo geht aber recht freizügig mit seinem Geld um und deswegen mögen die Hobbits ihn halt alle trotzdem. Finde ich auch super. Den Kontakt zu seiner Familie ließ er nie abreißen, außer zu den Sackheim-Beutlins, aber zu denen kommen wir, glaube ich, gleich nochmal. Aus den ärmeren und nicht ganz so angesehenen Familien hatte er einige treue Anhänger und wahre Freunde bekam er jedoch erst wieder, als seine jüngeren Vettern langsam erwachsen wurden. Und einer davon war der gute Frodo Beutlin, den er am liebsten von allen gewonnen hatte. Den adoptierte der gute Bilbo, Bilbo, nicht Bilbo.
Bilbo Beutlin.
Der gute Bodo. Gute Bodo Beutlin. den adoptierte der gute Bilbo mit 99 Jahren, also als er 99 war, nicht Frodo, und setzte ihn als Erben ein und holte ihn zu sich nach Beutelsend. Vermutlich auch, um die Sackheim-Beutlins so ein bisschen zu ärgern, weil die sonst beim Erbe so ein bisschen an nächster Stelle gestanden hätten, so wie es aussieht.
Ich glaube nicht, dass das
oder nicht an nächster Stelle, aber die was abhaben wollten, ja. Sagen wir es mal so.
Ich glaube, das hat Bilbo tatsächlich überhaupt nicht interessiert.
Naja, hat ihn ja sehr, sehr lieb
aber gewonnen. Aber das kann man nicht rauslesen. Das kann sein. Aber es ist ja meistens so, dass die schlechte Beziehung eher von den Sackheim-Beutlins ausgeht und Bilbo sich ja nur nicht mit denen auseinandersetzen will, weil die nervig sind und nicht weil er sagt, ich hasse euch oder so.
Naja.
Das geht dann eigentlich hauptsächlich von den Sackheim-Beutlins aus, dass die solche Penner sind.
Bilbo und Frodo haben beide am 22. September Geburtstag und Bilbo holte den guten Frodo zu sich, als der noch in seinen sogenannten Tweens steckte. Und die Tweens ist das Alter zwischen dem Kindsein und dem Erwachsensein bzw. dem Mündigwerden. Mündig wird man nämlich im Auenland mit 33. Ist auch geil. Die beiden haben bis dahin dann immer ordentlich Doppelpartys geschmissen, weil, ne, wenn man am selben Tag Geburtstag hat und zusammen wohnt, dann kann man ja auch immer fette Partys schmeißen. Und dieses Jahr ist halt was ganz Besonderes, weil der Bilbo 111 wird und Frodo wird 33. Also er wird jetzt mündig. Das ist schon eine geile Fehde. Im ganzen Auenland zerrissen sich nun die Leute, die Mäuler über die Feierlichkeiten und auch Bilbos Leben wurde wieder Thema. Da konnte zum Beispiel der gute Harm Gamchi, das ist der Gärtner von Bilbo und der Vater von Sam, viel erzählen, da er schon lange Zeit in Beutelsend arbeitete. Er und sein jüngster Sohn Sam, der ihm half, verstanden sich super mit Bilbo und Frodo. Ham, der auch gerne der Ohm genannt wird, und auch der alte Ohm, ne, von Sam,
ja.
Von Sam. Ja, war das Sam, nicht Sam.
Deutsch oder Englisch ist ja ist eigentlich egal.
Genau, also der alte Ohm hat nur Positives vom Bilbo zu berichten, der äußerst höflich sei und immer seine Meinung zu Pflanzen einholt. Denn bei allem, was Wurzeln hat, besonders bei Kartoffeln, ist er der unumstrittene Experte. Da muss ich auch wieder an die Filme denken. Mit Sam und den Kartoffeln. über Frodo lästern die Leute wohl gerne mal, doch der Ohm kann auch von ihm nur Gutes berichten. Frodos Vater war ein Beutlin und seine Mutter eine Brandybock. Beide ertranken. Und da wird sich so gesagt, dass Boote und Flüsse.
Nein.
Nee? Wie nee?
Sie wurden ertrunken.
Ja, gut, sie wurden ertrunken.
Das ist eine Formulierung, die Tolkien extra reingebracht hat, weil das so, weiß nicht, so altertümlich ist, weil die, sag ich mal, nicht durch normal, ja, er ist irgendwo aus Versehen reingefallen, sondern die hatten natürlich ein bisschen was getrunken und deswegen, ich weiß nicht, ob das damit so gemeint ist, dass es da eigentlich noch ein, zwei andere äußere Einflüsse gibt oder gab, deswegen wird es so im so passiv angedeutet, dass sie eben durch den Alkoholeinfluss und so dann auch nicht die Möglichkeit hatten, sich zu retten, weil die auch zu viel gegessen hatten und zu viel getrunken. Das ist eigentlich auch dumm, aber das passiert eben im Auenland.
Und dazu kommt, dass die ja sowieso im Auenland ein bisschen Schiss vor Wasser haben und Boote und Flüsse an sich nicht so mögen. Unbedingt.
Genau.
Frodo kommt vom Aussehen und Charakter jedoch halt eher den Beutlins nach und sieht auch so ein bisschen aus wie Bilbo. Die Sackheim-Beutlins sind wohl richtig sauer wegen der Adoption, da sie halt wirklich scharf auch auf Beutelsend waren. Und sie dachten halt, es gehöre ihnen, als Bilbo damals halt auszog vor 60 Jahren, um seine Abenteuer zu erleben. Und als er dann wieder kam, schmiss er die erstmal hochkant aus dem Haus raus, weil die sich da schon eingenistet hatten.
Nee, nicht ganz.
Nee?
Achso. Die hatten sich noch nicht eingenistet.
Okay.
Kleiner Spoiler zum Ende vom Hobbit. Bilbo kommt ins Auenland zurück und genau an dem Tag, wo er zurückkommt, läuft eine Versteigerung von den ganzen Habseligkeiten, die in Beutelsend so rumliegen. Und die Sackheim-Beutlins sind dann schon in Beutelsend und messen so die Höhle aus, damit die wissen, ob ihre Möbel reinpassen.
Die sind da ganz
schön. Also die waren kurz davor, sich einzunisten.
Ganz schön am Geiern.
Ja. Ich finde es aber auch so geil, der kommt da so den Bühl rauf mit seinem Pony und dann stehen da ein Haufen Leute und nehmen da seine Sachen raus.
Klassiker. Wo waren wir jetzt hier? Genau, der Sam geht in Beutelsend ein und aus und hört sich gerne von Bilbo die Geschichten an. Der Bilbo hat ihm sogar das Schreiben beigebracht und das ist, habe ich mir jetzt auch noch so notiert, das ist für später auch so ein bisschen wichtig, weil Sam ja dann auch das Buch halt am Ende zu Ende schreibt, quasi. Und dass er das jetzt noch von Bilbo gelernt hat, ist so ein bisschen, das ist Poesie. Die Hobbits zerreißen sich gerne mal den Mund über Bilbos Reichtum und über seine Freunde, die Zwerge und den Gaukler Gandalf. Doch Sams Vater nimmt ihn in Schutz und sagt, dass er sehr großzügig mit seinem Geld umgeht und der andere Hobbits kennt, die nicht so sind. Außerdem ist bald die dicke Party, zu der jeder eingeladen ist und bei der auch jeder ein Geschenk bekommen soll. Das haben wir in der letzten Folge schon gesagt, wenn Hobbits Geburtstag haben, dann geben die auch selber Geschenke. Also die kriegen das nicht, sondern die geben. Und
weißt du auch noch, wie die unnützen Geschenke hießen?
Nee.
Mathorns.
Ah. Es war doch irgendwie so, dass irgendwie fast jeder, also irgendwie jede Woche einer Geburtstag hat oder so und dann kriegt man quasi mindestens einmal
im Monat
oder so. Oder genau. Man kriegt regelmäßig ein Geschenk im Auenland. Das ist auch geil. Nun ist der September angebrochen und das Wetter war unfassbar schön. Es gab Gerüchte, dass es zur Party ein Feuerwerk geben soll. Eines, wie man es seit fast 100 Jahren nicht mehr gesehen hat. Es wurde dann so beschrieben, dass es wohl ein richtig nices Feuerwerk gab, als der alte Tuck damals 130, also der wurde 130 und ist dann irgendwann mal gestorben. Und ja, zu seinen Ehren gab es dann schon mal ein geiles Feuerwerk. 130 ist auch ein krasses Alter. Je näher der Tag rückte, desto mehr von der Vorbereitung konnte man mitbekommen. An einem Abend zum Beispiel fährt ein wunderlich aussehender Wagen durch Hobbingen, der voll mit wunderlich aussehenden Paketen beladen war nach Beutelsend. Das wurde natürlich von den neugierigen Hobbits beobachtet. Fremdländer saßen auf dem Wagen, also Zwerge mit langen Bärten und tiefen Kapuzen und ein paar von denen blieben auch im Beutelsend. Und die sieht man ja, glaube ich, im Film gar nicht, oder? Also ich erinnere mich jedenfalls nicht an Zwerge, die da waren. Nee,
nein.
Am Ende der zweiten Septemberwoche kam dann ein Karren an, auf dem nur ein alter Mann mit spitzem blauem Hut, einem langen grauen Mantel und einem silberweißen Halstuch saß. Gabba Gandalf.
Yay!
Er hatte einen langen weißen Rauschebart und buschige Brauen. erbrachte Bilbo Feuerwerkskörper jeder Art und Form und jedes war mit einem dicken G und einer Elbenrune gekennzeichnet. Das ist so ein bisschen sein Logo. Also ja. Gandalf weiß, wie Corporate Identity geht. Der gute Gandalf war ein Zauberer, dessen Ansehen im Auenland hauptsächlich auf seiner Meisterschaft im Umgang mit Feuer, Rauch und Licht beruhte. Da seine wahre Tätigkeit schwieriger und gefährlicher war, wussten die Auenländer natürlich nicht und die Hobbits hielten ihn auch einfach nur als für so eine Attraktion auf der Party. Die Kinder freuten sich und riefen, geh, wie großartig, was Gandalf freute. Das gleiche Slogan hat er noch bekommen. Gandalf weiß, wie man das macht. Gandalf blieb nie lange, kam aber immer mal wieder nach Hobbingen. Eines seiner legendären Feuerwerke haben jedoch nur die ganz alten Hobbits je gesehen. Deswegen ist das jetzt hier eine ganz große Sache. Fand ich auch so geil. So Party-Service Gandalf ist eigentlich so, so sein Nebenverdienst. Zusammen mit
Bilbo. Ich hab mich auch so gefragt, da muss ja das Feuerwerk, wo es später dann noch so einen kleinen Abschnitt gibt, wo erklärt wird, was er alles so hier auf Lager hat oder im Petto hat. Wie macht er das? Der sagt dann, okay, ich bin jetzt erstmal 2 Monate mein Feuerwerk testen oder so. Dann setzt er sich daran, bastelt die Dinger, schießt in die Luft, guckt sich das immer so an und denke ich mir so, da hat er eigentlich wichtigere Sachen zu tun. Aber anscheinend nicht die ganze Zeit.
Nee. Ich versuche gerade nebenbei hier nur schon mal dahin zu kommen, weil ich habe mir, glaube ich, nicht alles einzeln aufgeschrieben, was er mit hatte. Aber da kommen wir gleich noch hin. Warte, jetzt bin ich hier gerade. Genau, zusammen mit Bilbo und einigen Zwergen luden sie das Feuerwerk ab und Bilbo schenkte den Kindern, die Gandalf gefolgt waren, ein paar Pfennige. Also das ist Geld, denke ich jetzt mal. Oder was sind Pfennige? Ja. Okay, gut.
Ja, das ist so eine, ist irgend so eine Währung.
Naja. Die aber hatten wir früher auch, Mark und Pfennig. Nur es kann ja auch sein, dass es da was anderes sein soll. Die Kiddies waren etwas traurig, dass kein Krache oder Knallfrosch losgelassen wurde und es gab auch kein Feuerwerk. Oh. Also nicht so wie im Film, wo Gandalf dann noch auf die Kinder zielt und die Rakete loslässt. Arschleckenfeuerwerk, hab nur nie getroffen. Drinnen setzten Bilbo und Gandalf sich dann an ein offenes Fenster und blickten auf den Garten, den Gandalf bewunderte. Da haben Sam und sein Papa also gute Arbeit geleistet. Bilbo erzählt Gandalf, dass er seinen Garten liebt und daran hängt, wie auch am Auenland. Aber er braucht Urlaub davon. Offenbar hat der gute Bilbo schon etwas länger den Plan zu verduften. Davon weiß Gandalf auch und er erzählt ihm jetzt, dass er das auch jetzt mal umsetzen möchte. Und Gandalf ist auch so, der redet ihm das gar nicht aus, sondern er ermutigt ihn auch noch und wünscht ihm Glück. Und Bilbo sagt, dass er sich jetzt noch einmal amüsieren möchte und sich einen Scherz erlauben will. Am nächsten Tag kamen dann immer mehr Wagen mit Sachen für die Party, was die Händler im Auenland schon etwas sauer werden ließ. Weil Bilbo hat ganz viel außerhalb bestellt, doch ließ Bilbo daraufhin das gesamte Auenland leer kaufen und bestellte Speisen, Getränke, Gebrauchsgegenstände und Luxusartikel aus dem ganzen Auenland, was einen kleinen Hype auslöste, weil jetzt freuen die sich halt schon so richtig krass, was bestellt der da alles? Und die zählten jetzt die Tage bis zur Sause. Und dann schickte Bilbo so viele Einladungen, dass die Postboten in Verzweiflung gerieten und man sogar nach freiwilligen Hilfsbriefträgern suchen musste. Ich glaube, die er besonders nicht mochte, da hat er, glaube ich, in Gold die Einladung oder so geschickt, ne? War das nicht so?
Na, es war nur bei den Sackheimbeuteln. Also,
ach, herrlich. Also, der weiß sie aber auch trotzdem zu ärgern. Kill them with kindness. So, an Bilbos Tor hing nun ein Schild, kein Zutritt außer zu Festvorbereitungen. Und selbst die, die wirklich an den Vorbereitungen beteiligt waren, ließ Bilbo nur selten rein. Der Gute hatte einiges zu tun. Einladung schreiben, Antworten abhaken, Geschenke verpacken. Und dann war da noch seine kleine persönliche Vorbereitung. In der Tat ließ er sich seit Gandalfs Besuch nicht mehr wirklich blicken. Dann wurde das Festival, ja, wir nennen es mal Festivalgelände, weil das ist eigentlich ein Festival, wenn da das ganze Auenland kommt.
Das heißt eigentlich nur Festgelände, aber ja, ja. Nennt es gerne Festival. Aber
ich finde das Festival super, das ist eine große, weiß ich nicht, Rock.
Festivität.
Rock im Hobbingen oder so. Dann wurde das Festivalgelände langsam aufgebaut. Auf einer großen Wiese wurden große und kleine Zelte aufgebaut und es wurde ein gesonderter Eingang mit einem großen weißen Tor und breiten Stufen gezogen. Eines der Zelte war sogar so groß, dass ein Baum darin Platz hatte. Auf der Nordseite wurde eine große Küche aufgestellt, in der aus allen Gastroeinrichtungen des Umkreises Köche herbeikamen, um den Zwergen und den anderen Wunderlingen zu helfen. Ja, der Hype ist real in der Hobbit-Bevölkerung. Die sind halt richtig, die freuen sich auf dieses Fest. Das wird eigentlich so in fast jedem Abschnitt nochmal so kundgetan, dass das also immer mehr das befeuert wird, wie sehr die sich darauf freuen. Und ich finde das irgendwie süß. Ich glaube, so geht es uns allen, wenn die Corona-Maßnahmen dann endlich vorbei sind und wir dann erstmal feiern gehen. Genauso so ist dann die Vorfreude. Ja. Und dann ganz schlimm, Wolken. Nein, ein Tag vor der Party. Alle hatten Angst und das Buch ist zu Ende. Doch dann ging die Sonne auf und der Himmel klarte auf. Puh. Puh. Bilbo nannte es ein Fest, doch in der Tat war es ein Wirrwarr an Lustbarkeiten, die zu einem großen Fest wurden. Es war quasi jeder eingeladen und selbst wenn ich eingeladen war, durfte kommen. Bilbo begrüßte alle Gäste und verteilte persönlich Geschenke an alle und ja, ein paar von denen haben sich auch doppelt angestellt, weil sie irgendwie nochmal was abstauben wollten. Was auch geil ist.
Ja, das ist auch geil, wie Tolkien das geschrieben hat. Er verteilte an alle Geschenke und etliche. Und etliche sind die, die sich nochmal angestellt haben.
Ich gucke gerade nur, wo das hier mit dem Feuerwerk gleich ist, aber müsste gleich kommen. Genau, bei Bildus. Warte, wo war das? Achso, genau, das war ein Hobbit-Brauch, haben wir schon gesagt, dass jeder an seinem Geburtstag Geschenke machte. Zwar keine teuren oder verschwenderischen Geschenke, aber so läuft's halt da. Da in der Gegend quasi jeden Tag einer Geburtstag hat, musste man damit rechnen, mindestens einmal pro Woche was geschenkt zu kriegen. Nice. Bei Bilbos Party waren die Geschenke außergewöhnlich gut und die Kiddies waren so begeistert, dass sie sogar eine Weile lang das Essen vergaßen, was bei Hobbits schon krass ist, glaube ich. Also so wie bei denen Essen im Vordergrund steht. Ist das ja schon, wenn die Kinder da mal nicht essen? Huhuhu. Spielzeug, das man noch nie zuvor gesehen hatte und teilweise sogar magisch war. Das meiste davon hatte Bilbo bereits ein Jahr vorher bestellt und Bilbo ließ es vom einsamen Berg und von Tal hierher liefern. Echte zwergische Kunst. Als dann jeder begrüßt und beschenkt wurde, gab es Lieder, Musik, Tanz, Spiele und viel Essen und Trinken. Und den Part finde ich jetzt auch geil. Offiziell gab es nur drei Mahlzeiten, Mittag, Tee und Abendessen. Das Geile daran ist jedoch, dass es nur bedeutet, also Mahlzeit bedeutet, dass sich hier alle hinsetzen müssen, um gemeinsam zu essen. Und ansonsten wird eigentlich während der gesamten Party überstehend gegessen und getrunken. Das ist eigentlich so drei Mahlzeiten. Von um 11 bis 19:30 wurde also ohne Pause gefressen und gefeiert. Und dann ging das Feuerwerk von Gandalf los. Und das Feuerwerk war absolut genial. Spezialeffekte, Panoramen und Raketen ließ der Gute selbst los. Er verteilte jedoch auch massig anderen Kram wie Knallfrösche, Schwärmer, Kracher, Sprühregen, Fackeln, Zwergenkerzen, Elbenkaskaden, Orkbrüller und Kanonenschläge. Alles unverkennbar Gandalfs Werk. Der Gute wurde im Alter immer besser. Da dachte ich so, Gandalf ist ein bisschen wie mein Papa. Der ist nämlich auch so ein Pyromane. Der hat immer zu jeder Gelegenheit immer irgendwie was zum Knallen rausgeholt. Der hat irgendwie immer eine 100-Schuss-Batterie noch im Keller gehabt.
Zu dem Feuerwerk habe ich noch was Cooles in dem Companion-Book gefunden. Das sieht man dann auch eher so im Englischen nur. Und zwar, als da diese Aufzählung kommt, heißt der erste Begriff Squib. Und das kennen wir ja aus Harry Potter, dass ein Squib ein Zauberer ist, der keine
ist ein Nachkomme einer Zaubererfamilie.
Eines Zauberers, der keine magischen Fähigkeiten oder sehr, 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 sehr wenig. Und ich weiß nicht, ob das in Zusammenhang steht, aber ich finde es eigentlich ganz cool, weil die allerkleinsten, schlechtesten Feuerwerkskörper werden dort Squib genannt. Und es sind einfach nur sag ich mal, Feuerwerkskörper, die leuchten und so einen heulenden Ton von sich geben.
Okay.
Also die eigentlich nichts können.
Aber die gibt's doch auch auf Deutsch. Diese, die man so
hinstellt. Ja, die heißen Heuler eigentlich.
Heißen die Heuler? Also, ne? Aber ja, wir wissen halt, wie die heißen, ne? Die man so hinstellt, die dann.
Na, Heuler,
so
Heuler können ja auch noch fliegen. Ja. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich welche gibt, die du hinstellst und einfach nur.
Doch, doch, es gibt welche. Also ich habe die so im Auge, die sehen halt so ein bisschen aus wie so. Wie so eine Pyramide, die aber sehr spitz ist quasi.
Ja,
genau. Und dann stehen die halt und dann kommt halt diese Stechflamme raus und dann machen die dieses.
Und ich weiß nicht, ob das irgendwie im Zusammenhang steht.
Naja.
Wahrscheinlich nicht, aber.
Klingt ja ähnlich.
Ist irgendwie eine coole Connection.
Ja.
Weil wirklich das irgendwie, wenn man es als Metapher sieht, auch sehr gut passt.
So, ich suche gerade noch mal. Also, warte mal. Ich gucke gerade, ob ich noch die ganz genaue Beschreibung von dem. Ja, hier. Das Feuerwerk. Raketen stiegen auf wie ein Schwarm bunt glitzernder Vögel mit lieblichen Singstimmen. Grüne Baumkronen wuchsen aus Stämmen von dunklem Rauch. Ihre Knospen öffneten sich, wie wenn ein ganzer Frühling in einem Moment aufbräche. Und von ihren schimmernden Zweigen regneten glimmende Blüten auf die erstaunten Hobbits herab und lösten sich in einem süßen Duft auf, kurz bevor sie die nach oben gewandten Gesichter berührten. Fontänen von glitzernden Schmetterlingen sprühten zu den Baumwipfeln empor. Vielfarbige Feuersäulen schossen in die Höhe und wurden zu Adlern, Segelschiffen oder einer Phalanx fliegender Schwäne. Ein rotes Gewitter tobte und ein gelber Regenguss ging nieder. Ein Wald von silbernen Speeren flog jäh in die Luft, vom Schlachtruf eines Heeres begleitet, sank nieder und tauchte wie 100 feurige Schlangen zischend ins Wasser. Und dann kam auch noch eine letzte Überraschung, Bilbo zu Ehren, und jagte den Hobbits einen gewaltigen Schreck ein, wie Gandalf durchaus beabsichtigt hatte. Die Lichter gingen aus, eine dicke Rauchwolke stieg auf, bald sah sie aus wie ein Berg in der Ferne und der Gipfel begann zu glühen. Er spie grüne und scharlachrote Flammen. Hervor kam ein rotgoldener Drache, nicht in Lebensgröße, doch fürchterlich naturgetreu. Flammen loderten aus seinem Rachen, seine Augen warfen blendende Strahlen zur Erde und mit einem tosenden Geräusch fegte er dreimal über die Köpfe der Menge hinweg. Alle duckten sich und manche warfen sich flach auf den Bauch. Wie ein Expresszug brauste der Drache davon, schlug einen Purzelbaum und explodierte mit ohrenbetäubenden Krachern über Wasserau. Ja, ne? Das ist ein ganz schön crazy Feuerwerk, was der Gute da gemacht hat. Würde ich mal gerne sehen.
Sieht man ja auch im Film.
Ja, stimmt. Wobei da ja Merry und Pippi noch ein bisschen ihre Hand im Spiel haben bei dem Drachen.
Ja. Na, Pippin wird ja in dem Kapitel gar nicht erwähnt.
Ne.
Den gibt's da noch nicht.
Da später einer von den beiden taucht auf, ne? Ich weiß gar nicht mehr welcher, aber einer von beiden. Kommen wir gleich zu. Dann gab es das Abendessen und es wurde eine Schlemmermahlzeit für alle serviert. Nur im großen Zelt mit dem Baum drin gab es quasi eine, ja, nennen wir es mal geschlossene Gesellschaft, also eine Feier auf der Feier. Aber eigentlich, also war da jeder da, nur da saßen dann so quasi die engsten Familienmitglieder, die Bilbo eingeladen hatte, oder ausgewählte Gäste aus allen Familien und ein paar gute Freunde, so wie Gandalf, ein paar junge Hobbits und ja. Schlafenszeiten für Kinder war hier nicht ganz so wichtig bei den Hobbits, besonders wenn man für die Kinder eine gratis Mahlzeit abstauben konnte. Das ist finde ich super. Gefallen mir die Hobbits. Auf der Party waren dann Beutlins, Boffins, Tux, Brandybox, Grubers, das sind Verwandte von Bilbos Oma, Pausbackens, Verwandte seines Großvaters Tuck, Wühlers, Bolger, Straffgürtels, Bockhäusers, Gutleibs, Hornbläsers und Stolzfußens anwesend. Einige von denen hatte Bilbo noch nie gesehen und sogar die Sackheim-Beutlins waren da. Ja, genau. Hier steht jetzt auch nochmal, dass die eine Einladung mit goldener Tinte bekommen haben. Das ist super. Hm.
Zu welchen Hobbits würdest du dich zählen?
Straffgürtel.
Ich glaube, du bist eher ein Gutleib.
Ja, oder Gutleib, das ist auch gut. Also ein geiler Name für dich. Pausbackens finde ich auch geil. Bist du ein kleiner Pausbackens hier?
Manche Namen davon gibt es sogar als richtige Nachnamen in England. Na, oder cool. Gab es. Also gibt es mit Sicherheit heute auch noch, aber zu der Zeit der Entstehung.
Ja. Stolzfuß.
So ist die Beutlin und so gab es nicht.
Ja. Stolzfußens ist auch geil. Insgesamt waren 144 Gäste anwesend oder sagen wir mal geladen, weil es wurde auch beschrieben, dass auch Leute gekommen sind, die nicht eingeladen wurden. Deswegen, also es waren 144 Gäste geladen und es wurde gediegen gespeist, wobei die Leute ein wenig Angst vor Bilbos Rede hatten, da er bei, gerne mal, wenn er ein bisschen was getrunken hat, mit komischen Geschichten anrückte. Das Essen wurde als rundum zufriedenstellendes Gelage beschrieben, das nahrhaft, reichlich, vielseitig und lang ausgedehnt war. Es war wohl so krass, dass die Hobbits danach erstmal eine Woche lang nichts aßen, so habe ich das verstanden. Oder dass sie zumindest voll waren so lange.
Die mussten auch erstmal die Vorräte wieder auffüllen.
Ja, ja.
Was ja alles leer war.
Ja, krass, ey. Dann gab es die Rede und die Hobbits befanden sich in dem Stadium, in dem sie laut eigenen Worten nur noch Ecken ausstopfen mussten. Also die knabberten quasi nur noch so an Zeugs, was sie geil fanden. Das war also nicht irgendwie, um satt zu werden, sondern einfach nur rein. Ne? Steht so beschrieben, sie waren nun bereit, jede beliebige Rede über sich ergehen zu lassen und nach jedem Satz Beifall zu spenden. Das finde ich so, das ist halt auch geil. Also, die Massen sind jetzt erstmal gefüllt. Die machen jetzt, also die finden alles geil, was du sagst. Schrimps mit Reis, Schrimps mit Reis. Yeah. Bilbo fängt dann mit seiner Rede an und zählt nochmal auf, wer alles zu Gast ist. Irgendwie kennen die im Auenland keine langen Reden, denn nachdem er sagte, dass sie schön gefeiert hatten, wollten die anderen schon anfangen, Musik zu machen und zu tanzen. Bilbo hat sich dann jedoch so ein Horn geschnappt und stieß erstmal hinein, um zu signalisieren, ich bin noch dabei. Er erzählte dann, dass er alle zu drei Zwecken zusammengerufen hatte. Der erste Zweck, er hatte sie alle gerne. Oh. Und dann gibt's hier diesen bekannten Spruch, ich kenne nicht die Hälfte von euch halb so gut, wie ich euch gerne kennen würde. Und ich habe nicht die Hälfte von euch halb so gern, wie ihr es verdient habt. Finde ich, ist auch so ein schöner verschachtelter Satz. Und den verstanden die ganzen Hobbits auch nicht so ganz. Und sie überlegten erstmal, war das jetzt ein Kompliment oder eine Beleidigung? Dann der zweite Zweck. Er wollte sein, beziehungsweise den Geburtstag von Frodo mitfeiern, also beide Geburtstage, der jetzt auch noch mündig wird und sein Erbe antritt. Und hier fragten sich schon einige, was denn überhaupt jetzt auf einmal das bedeutet, dass er sein Erbe antritt, denn der gute Bilbo ist ja noch da. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Gemeinsam sind die beiden nämlich, weil Frodo 33 wird und Bilbo 111 oder 111, war das, ne? Nee, ja. 111, genau.
111.
111. Sind sie beide 144 Jahre alt und deswegen hatte Bilbo 144 Gäste eingeladen. Das fanden die Hobbits nicht ganz so nice, da scheinbar nur eingeladen wurde, um die Zahl voll zu kriegen. Da denke ich mir auch, ist doch scheißegal, ihr habt die gerade geil gefressen. So,
ist doch. Ja, manche, also da gibt es, wird auch im Buch beschrieben, diese Zahl, die wird irgendwie cross oder groß heißt die. Und das sind einfach 12 Dutzend, also 12 mal 12 sind 144. Und das gilt irgendwie als so eine unbeliebte Zahl, sag ich mal. Irgendwie im Auenland, warum auch immer.
Ja, ja, das hat mich auch so ein bisschen irritiert. Oder ich dachte so, weil hat das was einfach nur mit groß zu tun? Dass sie quasi groß als Beleidigung empfinden?
Also, es gibt ja auch das englische Wort gross, was ja auch so geschrieben wird. Ja. Was ja sowas wie übersetzt man das? Ja, so ein bisschen so wie so leicht eklig oder sowas ist gross. Und ja, warum die das so sehen, habe ich jetzt auch nicht so richtig verstanden. Aber es ist so.
Naja.
Und deswegen waren manche der Überzeugung, dass sie nur eingeladen wurden, damit diese 144 voll wird. Und das dann natürlich nicht so nice ist.
Wäre mir trotzdem egal. Gab geiles Buffet. Hauptsache gab lecker Essen. Und der dritte Grund, er will etwas bekannt geben. Mit Bedauern gebe ich bekannt, dass dies, obwohl, wie schon gesagt, 111 Jahre für ein Leben unter euch viel zu wenig sind, das Ende ist. Ich gehe fort, ich verlasse euch jetzt, lebt wohl. Und dann stieg der Gute von seinem Stuhl ab und war einfach verschwunden. Es gab noch so ein blendendes Licht und Bilbo war nirgendwo zu sehen. Ja, wir erfahren dann später noch, dass dieses blendende Licht von Gandalf kam, der quasi dafür gesorgt hat, dass es quasi einen plausiblen Grund dafür gibt, dass der Bilbo abgehauen ist. Und ja. Warte mal, ich sehe gerade, der hat den Rest nicht gespeichert. Warte. Also da kommt.
Was komisch ist, wenn ich mich richtig erinnere, und vielleicht habe ich da einfach nie drauf geachtet, ich glaube, im Film gibt es diesen Blitz gar nicht. Oder?
Nee. Der geht einfach nur, der benutzt den Ring und gut ist.
Ja.
Ja.
So. Ich weiß nicht, ob das irgendwie zeitversetzt ist. Das kann sein. Also nicht alles, nicht gleichzeitig, aber irgendwie so komisch.
Ja, also jedenfalls,
so wie ich mich erinnere, gab es, glaube ich, keinen Blitz. Können wir da nochmal gucken.
Nee, ich glaube auch, dass es keinen gab. Genau, also dann stieg er von seinem Stuhl ab und war einfach verschwunden. Und Bilbo war nirgends mehr zu sehen. Als dann etwas Ruhe einkehrte, waren die Hobbits sich alle einig, dass das nur ein ganz schlechter Scherz war und waren auf den Schock erstmal was zu sich nehmen müssen, um den Ärger zu lindern. Diese fucking verfressenen Hobbits. Frodo war jedoch vorher eingeweiht gewesen und ihm wurde jetzt erst so richtig klar, wie sehr er doch an dem guten Bilbo hing. Während die Gäste weiter aßen und tranken und sich über Bilbos Schrulligkeiten austauschten, hatte Frodo von dem Fest genug. Und ja, die Sacker im Beutlins waren auch schon abgehauen. Die hatten jetzt auch keinen Bock mehr auf die Scheiße. Gute, ich habe jetzt gefunden, ich habe nur den Rest wieder bei meinem Handy hier geschrieben gehabt. Nicht auf der Word-Datei hier. Bilbo verschwand nach Hause und horchte erstmal ein wenig auf den Lärm vom Festplatz. Er wechselte seine Klamotten, zog sich einen alten Kapuzenumhang an, der ihm viel bedeutete, und legte ein Schwert an. Aus seiner Truhe nahm er sich ein Buch, einen lappengewickeltes Bündel und einen Briefumschlag. Erstere steckte er ein und in den Umschlag schob er seinen Ring, den er hatte. Auf den Umschlag schrieb er Frodos Namen und legte ihn auf den Kaminsims, nahm ihn dann jedoch wieder an sich und steckte ihn ein. Und dann kam der gute Gandalf rein. Jo! Der wollte mit Bilbo und mich noch ein bisschen reden, bevor der abhaut. Und Bilbo sagt, dass alles nach Plan lief und er mit dem Blitz nicht gerechnet hatte, den Gandalf da ablief. Und Gandalf sagt halt, er wollte ihm bei seinem Streich helfen, damit man das Verschwinden logisch erklären kann. Der gute Bilbo spricht nochmal von seinem Urlaub, den er jetzt angehen möchte, und dass es ein Dauerurlaub werden soll. Er fühlt sich alt und braucht eine Veränderung. Gandalf ermutigt ihn erneut und Bilbo spricht davon, dass es, Also, dass er Berge sehen will und einen Ort finden will, an dem er Ruhe und Frieden findet. Ihnen gehen seine Verwandten nämlich hart auf den Sack und er will einfach weg von ihnen. Außerdem will er halt endlich sein Buch zu Ende schreiben. Der gute Bilbo bittet dann Gandalf darum, noch ein paar Augen auf Frodo zu haben. Und er weiß, dass Frodo sofort mitkäme, wenn er ihn fragen würde. Und er weiß aber auch, dass Frodo nicht vom Auenland weg möchte. Also deswegen fragt er ihn halt auch nicht. Er will ihm eigentlich alles vermachen oder fast alles vermachen. Und Gandalf geht auf den Ring ein, da es abgemacht war, dass Frodo ihn bekäme. Bilbo macht dann ein paar Anstalten, den Ring rauszurücken. Und Gandalf redet auf ihn ein, dass er den Ring endlich mal hier lassen soll. Und da wird Bilbo dann plötzlich so argwöhnisch und sauer und sieht auch gar nicht ein, den Ring abzugeben und wundert sich, warum Gandalf deswegen immer wieder nachfragt. Gandalf erklärt dann eigentlich, ja, ganz, ganz nett, dass Zauberringe so eine Sache sind und er sich vom Berufswegen für sie interessiert und deshalb immer wissen will, wo sich Bilbos Ring befindet. Gandalf sagt dann außerdem, dass Bilbo den Ring doch gar nicht mehr gebrauchen würde, was Bilbo dann erneut zornig werden ließ. Und ja, Gandalf versucht ihn halt so ein bisschen zu beruhigen. Doch Bilbo steigert sich da irgendwie immer weiter rein und betitelt den Ring dann auch als seinen Schatz. Gandalf bleibt weiterhin ernst, doch man erkennt, dass er besorgt und erschrocken ist. Er erinnert, dass er den Ring, beziehungsweise dass der Ring schon einmal von jemand anderem als Schatz betitelt wurde. Und Bilbo findet da jedoch nichts Schlimmes dran. Der gute Gandalf geht nun etwas in die Vollen und droht Bilbo, seine unverhüllte Form zu zeigen, was Bilbo mächtig einschüchterte. Gandalf scheint bedrohlich zu wachsen und seinen Schatten erfüllen das gesamte Zimmer.
Was heißt denn eigentlich, Was heißt denn eigentlich unverhüllte Form? Will das sich ausziehen oder was?
Ja, ne? Ich zeig dir, was ich habe hier. Nee. Na, das ist, aber was ist Gandalf? Gandalf ist ein, wie heißt, also, er ist ja kein normaler Typ.
Valar.
Und Valar sind quasi, was sind das, Halbgötter? Also, wenn man die, also ungefähr.
Ja, sowas in der Art.
Ne?
Also sie sind, sag ich mal, so Abgesandte von den Göttern. Aber da muss ich noch mal nachgucken.
Naja, okay. Also er ist halt eigentlich mehr als ein Mensch. Und da ist dann die Drohung mit der unverhüllten Form schon
crazy. Ist er Valar? Ich muss mal gucken, Valistar. Ich guck mal
aber,
ganz schnell.
Aber da dachte ich mir gerade nur, weiß Bilbo das? Was Gandalf eigentlich wirklich ist? Nee, ne? Weiß es irgendjemand? Also
nee.
Okay.
Ich glaube nicht.
Okay.
Sie wissen halt einfach, dass er ein Zauberer ist.
Ja, okay. Na gut, deswegen kann man den vielleicht auch mal unterschätzen, den guten Gandalf.
Also, okay, er ist aus Valinor, ist aber Moment. Ist ein Istari, also das sind die Zauberer.
Mhm.
So, also die Zauberer wie Radagast
Saruman,
und
oder?
Saruman, die gehören auch zu den Istari. Und der gehört aber auch zu den Spezies, wenn es jetzt hier stimmt, Ainur und Maia. Und das sind so diese Götter. Aber da würde ich noch mal eine extra Folge irgendwann mal zu machen.
Okay, naja, klar. Wenn wir sich dann so ein paar Sachen angehäuft haben. Genau. Naja, jedenfalls plustert sich Gandalf so auf, macht den V. Und macht Bilbo krass Angst. Bilbo entkrampft sich dann daraufhin und fängt dann auch so an zu zittern und erklärt Gandalf, dass er noch nie so zu ihm war. Er versucht sich dann nun zu rechtfertigen, dass er selbst ja gar kein Dieb sei, wie Gollum ihn damals betitelt. Und Gandalf quasi schrumpft wieder und beteuert dann, dass er Bilbo doch nur helfen will. Und er ihn auch gar nicht als Dieb betitelt hätte. Und Bilbo entschuldigt sich dann und gibt auch zu, dass es eine Erleichterung für ihn wäre, den Ring nicht mehr tragen zu müssen. Und der Ring hatte immer mehr Platz in Bilbos Gedanken eingenommen. Und er hatte das Gefühl, als würde er ihn ansehen wie ein Auge. Außerdem hat Bilbo andauernd den Wunsch, den Ring zu benutzen und zu verschwinden, oder er macht sich halt Sorgen, ob der Ring auch sicher sei. Also hier erkennt man halt nochmal, dass der Ring halt auch wirklich eine Bürde ist für jeden, der ihn trägt. Dass er eine gewisse Kraft auf seinen Träger ausübt, weil ja auch beschrieben wird, dass Bilbo noch nie so zu Gandalf war, beziehungsweise Gandalf nie so zu Bilbo. Und ja.
Das zeigt einfach, und das ist auch ganz wichtig, die Macht des Ringes zum ersten Mal im Herrn der Ringe. Und das werden wir dann auch im Verlaufe dann auch merken, wie der Ring auf verschiedene Charaktere wirkt. Und da wird man dann auch sehen, dass der auf Hobbits nicht ganz so den großen Einfluss hat, wie auf andere Spezies. Und dazu kommt noch, dass man auch sieht, dass die Macht von Sauron stetig wächst, weil Bilbo immer mehr das Bedürfnis hat, diesen Ring zu benutzen.
Ja.
Und das ist einfach, weil der Ring gefunden werden will von seinem Meister. Und deswegen versucht er sich natürlich aufmerksam zu machen in irgendeiner Form. Und das schafft er am besten, indem er, sag ich mal, in aller Munde gerät und man merkt, okay, hier ist irgendwas, was nicht stimmt. Und dann reden die Leute eben darüber. Und genau das, sage ich mal, versucht der Ring dann auch. Und versucht Bilbo auch diese Gedanken da einzupflanzen. Mhm. Da kommen wir vielleicht auch noch mal gleich auf das zu sprechen, weil es jetzt hier perfekt reinpasst, was ich in der letzten Folge schon angedeutet habe. Und zwar geht es da um das Kapitel aus dem Hobbit, wo Bilbo den Ring bekommt. Und es war ursprünglich so, dass Tolkien im Hobbit einfach geschrieben hat, dass die dieses Rätsel-Battle machen und dass der Ring, den Gollum hat, einfach irgendein Ring ist, der ihm zwar gefällt, aber er nicht so eine hohe Bindung dazu hat. Und der Ring einfach Bilbo von Gollum freiwillig als Geschenk gegeben wird. Und das ist auch die Geschichte, so wie Bilbo es den Zwergen erzählt hat. Und wie er es zum ersten Mal Gandalf erzählt hat, wo Gandalf ihm schon nicht geglaubt hat.
Ja.
Und das war damals im Originalbuch vom Hobbit auch so geschrieben. Und als sich Tolkien dann daran gemacht hat, den Herrn der Ringe zu schreiben und so die Gefährten und die zwei Türme so so, sag ich mal, grob fertig hatte, hat er sich gedacht, okay, diese Verknüpfung zwischen dem Hobbit und dem Herrn der Ringe, die muss es irgendwo geben. Und er hat sich relativ früh auch die Gedanken darüber gemacht, dass es der Ring sein soll. Und der Sohn des damaligen Publishers, also vom Chef vom Publisher, hat dann gesagt, dass diese Verknüpfung mit dem Kapitel irgendwie Diskrepanzen aufweist, wenn man das so stehen lässt. Ja. Und dann hat sich Tolkien gedacht, weil er nämlich schlau war, er schreibt das Kapitel um. Und dann kam auf einmal dieses Zornige von Gollum auch so raus. Und dass der Ring von Bilbo gefunden wurde und nicht von Gollum freiwillig übergeben wurde. Und dass man da schon diese Macht des Ringes gesehen hat. Und dass man da dann einfach diese Verknüpfung besser darstellen konnte. Und Tolkien hat das sogar auch im Kontext der Geschichte erklärt, dass es diese zwei Versionen gibt, weil die eine ist, die dann die am Ende wirklich im roten, genau, das ist die Fake-Geschichte, die er den Gefährten hat, die er den Zwergen erzählt hat, Bilbo, und die andere ist, die er dann Frodo, was im Kapitel auch gleich kommt, erzählt hat, die wahre Geschichte, die er dann Gandalf irgendwann mal erzählt hat und die dann auch im roten Buch der Westmark steht. Und das finde ich eigentlich ganz geil, dass eine Veränderung im Tatsächlichen, weil es mehr Sinn macht, dann eingebaut wurde, aber in der Geschichte auch wieder Sinn macht.
Ja, das ist eigentlich ganz cool.
Das zeigt auch nochmal, dass Bilbo durch den Einfluss des Ringes Eigenschaften erhalten hat, die er sonst niemals hatte.
Also wie Lügen halt, ne?
Weil er Gandalf nie belogen hat sonst. Er hat ihm immer die Wahrheit erzählt. Außer als er den Ring gefunden hat und dann irgendwas erzählt. Weil er wollte natürlich nicht sagen, dass er Gollum verarscht hat, weil er es eigentlich gemacht hat. Und das zeigt einfach schon mal, wie schnell dieser Ring dein Charakter verändern kann. Und das ist auch dann entscheidend für die anderen Charaktere. Und das ist auch für mich immer der Punkt, für Leute, die immer sagen, Frodo ist scheiße. Weil es ist nicht Frodo. Also man kann natürlich sagen, von den normalen Eigenschaften, dass man Frodo nicht leiden kann. Aber die Eigenschaften, mit denen Frodo zum Beispiel aus dem Film immer in Verbindung gebracht wird, wo die meisten Leute sagen, der ist scheiße, die sind durch den Einfluss des Ringes nur entstanden und nicht durch Frodo selbst. Und ich hoffe, dass auch einige Leute, die nur die Filme gesehen haben und jetzt den Podcast hören, durch den Podcast vielleicht auch ihre Meinung dann ändern, weil sie vielleicht das Buch lesen und dann sehen, dass Frodo schon ein ziemlich wichtiger und auch essentieller Charakter ist, der Charaktereigenschaften hat, die auch notwendig sind, damit dieses Ziel überhaupt erreicht werden kann.
Ja. Ja. Also es lesen auch nebenbei ein paar, die Bücher habe ich jetzt schon bei uns auf dem Discord gesehen, dass quasi Wir haben jetzt hier eigentlich so wie so einen kleinen Buchclub. Dass wir gemeinsam immer das Kapitel lesen. Also es sind auch ein paar Leute dabei, die wirklich noch nie gelesen haben, finde ich ganz cool. Und ja. Falls ihr nicht, also uns noch nicht vorher kanntet, die Mysteriumsabteilung ist eigentlich unser Podcast und da gibt es einen Discord-Kanal. Müsst ihr mal suchen. Findet ihr auf unserer Homepage und da gibt es dann auch einen Kanal für Planlos durch Mittelerde, falls ihr euch da mal austauschen möchtet. Ja. Bilbo erzählt auch, dass er den Ring nicht wegschließen konnte, weil er ihn immer in seiner Tasche tragen musste. Und jetzt fordert halt Gandalf wieder auf, dass Bilbo den Ring an Frodo übergibt und er selbst will sich dann auch darum kümmern, dass Frodo den Ring halt auch bekommt. Bilbo überlegt und willigt ein und sagt dann, dass das Fest ja auch eigentlich dazu da war, den Ring abzugeben, der sowieso schon massig Geschenke gegeben hatte, also dass ihm das jetzt nicht so schwer fällt, wenn er sowieso schon die ganze Zeit irgendwie Shit vergeben hat, dass er jetzt auch noch den Ring rausrücken kann. Bilbo will den Ring und alles andere auch Gandalf geben, was Gandalf dann ablehnt. Also Bilbo soll den Ring auf den Kaminsims legen, wo Frodo ihn dann nimmt. Also Gandalf will den Ring halt nicht anfassen, weil er vermutlich, weißt du warum? Na, ich habe mir jetzt so geschrieben, weil er vermutlich schon ahnt, was für eine Kraft in ihm schlummert und da ihn das halt verderben könnte. So nur halt krasser als Bilbo, habe ich mir jetzt so
genau
überlegt.
Das ist so, dass er erstens, was man zu dem Zeitpunkt nicht weiß, selbst einen Ring der Macht trägt. Und dass es so ist, dass je mächtiger du bist,
desto
leichter wirst du von dieser Macht des Ringes wirst du korrumpiert. Und deswegen sind auch die Hobbits so entscheidend für die Geschichte, weil die von dieser Macht nicht so schnell korrumpiert werden.
Die schwach sind.
Und deswegen fürchtet sich Gandalf davor, dass er zwar diese Macht vielleicht nutzen könnte, aber dass er davon betrogen wird, so doll, dass er sich dann, sag ich mal, das nicht mehr rückgängig machen kann.
Da haben wir doch später auch so wie Galadriel, die meint dann doch auch so ähnlich.
Ja.
Bilbo wollte kurz Anstalten machen, legte dann jedoch alles ab und man merkt, dass es ihm dann direkt besser geht mit dem Moment, wo er den Ring halt nicht mehr trägt. Er nimmt sich dann seine Sachen und seinen Lieblingsgehstock und verabschiedete sich von Gandalf und sagt, dass er so glücklich wie nie zuvor sei. Ein Wechselbad der Gefühle. Er geht dann mit drei Zwergen los, die auf ihn gewartet haben und singt dann auch so ein schönes Liedchen.
Die Straße gleitet fort und fort, weg von der Tür, wo sie begann, weit über Land von Ort zu Ort, ich folge ihr so gut ich kann. Ihr laufe ich raschen Fußes nach, bis es sich groß und breit verflicht, mit Weg und Wagnis tausendfach, und wohin dann, ich weiß es nicht.
Ja, Freunde, und dieser kleine, nette Song ist von unserem lieben Freund Leon Asen, der uns auch das Intro eingespielt hat. Auf jeden Fall sind wir ihm sehr dankbar dafür. Ich fand's super. Guti, diese Aufnahme haben wir nämlich bekommen, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben. Deswegen haben wir jetzt einen kleinen Cut gemacht. Jetzt geht's weiter. Küsschen. Gandalf Das ist Autokorrektur komisch. Also Gandalf sitzt nicht in Köln. Wahrscheinlich sitzt er am Kamin und grübelt.
In Köln.
Frodo sagt ihm, dass er irgendwie gehofft hatte, das wäre von Bilbo nun Spaß gewesen und er wollte sich gerne nochmal verabschieden. Doch Gandalf erklärte, dass es Bilbo halt wichtiger war, in Stille abzuhauen und alles ist okay. Gandalf deutet dann auf das, was Bilbo Frodo hinterlassen hat und erklärt ihm, dass er Bilbos Testament darin findet, sowie alle Urkunden, also ihm gehört jetzt Beutels End und den goldenen Ring. Frodo wundert sich und fragt sich, ob er denn nützlich sein könnte und Gandalf gibt ihm nur den Rat, den Ring nicht zu benutzen und ihn geheim zu halten und zu verwahren. Dann geht der gute Gandalf erstmal schlafen. Frodo als neuer Herr von Beutels End sah es nun als seine Pflicht an, die Gäste beim Fest zu verabschieden und vertröstete sie, dass ich alles noch aufklären werde, weil die hatten halt alle nochmal Fragen, was jetzt eigentlich mit Bilbo abgeht. Und er sagt halt, ja, kommt noch, ganz ruhig. Das fand ich auch gut. Als dann alle weg waren, kamen Gärtner und rollten die Gäste weg, die besoffen liegen gelassen wurden. Das war geil.
Nee, die haben die mit Schubkarren weggefahren. Ja, mit
Schubkarren, das ist richtig, richtig geil.
Vor allem, ich habe mich auch gefragt, ist es immer die Aufgabe von den Gärtnern?
Ich finde das super. Das ist richtig, richtig gut. Am nächsten Tag wurden die Zelte dann abgebaut und es wurde allmählich, das ganze Festgelände wurde abgebaut. Gegen Mittag kamen dann einige unangekündigte Gäste vorbei, die wissen wollten, was mit Bilbo Phase sei. Frodo erklärte, dass er wirklich weg sei und auch nicht vorhabe, zurückzukehren. Bilbo ließ für seine ganzen Verwandten noch Geschenke zurück, die Frodo nun weitergeben sollte. Die Geschenke waren eher schnippisch gemeint, ich habe jetzt gerade keine Beispiele mehr draufgeschrieben, aber irgendwie so die eine, die immer Silber geklaut hat, wo er meinte, hat er dann halt ihr halt noch Löffel gegeben.
Nobelia,
so.
Sack kein Beutlin.
So, genau, oder
die hat immer Silberlöffel geklaut und da hat er einfach alle restlichen, die er noch hat, ihr geschenkt.
halt lauter so eine Geschenke. Jedoch gibt er das meiste auch an Leute, die es auch irgendwie gebrauchen konnten. Und an die ärmeren Hobbits hatte Bilbo besonders gedacht. Und das finde ich auch irgendwie schön, dass die ärmeren Hobbits halt dann auch noch mehr bekommen. Der gute Bilbo. Der Nachmittag war für Frodo dann weniger cool, da jetzt irgendwie jeder dachte, der gesamte Haushalt würde verschenkt werden. Und so kamen mega viele Leute vorbei. Frodos Freund Merry sah nach dem Rechten, da Frodo etwas Ruhe brauchte. Und dann kamen die Sackheim-Beutlins, die erstmal Radau machten. Die wollten unbedingt mit Frodo quatschen, der gerade Papierkram machte und mit irgendetwas in seiner Tasche spielte. Was war das wohl? Die Sackheims waren aggressiv und wollten Shit aus Beutelsend zum Freundschaftspreis holen. Die wollten nun das Testament sehen und waren sauer, da sie alles, oder nicht alles, aber da sie halt Sachen geerbt hätten, wenn Frodo nicht adoptiert worden wäre. Die waren jetzt angefressen, dass sie so lange gewartet hatten und nur Löffel bekamen. Ha, ha, ha. Sie wollten ein bisschen was klauen und er schmiss sie dann aber raus. Geile Familie, ey. In der Zwischenzeit rissen die anderen Hobbits fast Beutelsend ab und er und Merry mussten die rausschmeißen. Die suchten da halt alle nach Gold, das Bilbo halt angeblich irgendwo versteckt hatte in Beutelsend. Dann klopfte Gandalf, den Frodo erst nicht reinlassen wollte, weil er ihn für einen Sackheim hielt. Und Gandalf meint auch so, das kann ich dir nicht verübeln, hätte ich auch nicht reingelassen. Und dann quatschen die beiden nochmal. Frodo erzählt ihm dann, dass er fast Bilbos Ring gerade benutzt hätte, um auch abzuhauen, als die Sackheims da waren. Und Gandalf warnt ihn halt wieder davor. Und Gandalf sagt halt auch, dass er eigentlich nur noch mal wegen des Rings vorbeigekommen ist, weil er mit Frodo darüber reden möchte. Er fragt dann, was denn Frodo alles weiß über den Ring. Und Frodo erzählt dann halt, dass er halt die Geschichte von Bilbo kennt, wie er ihn gekriegt hat und dass er halt auch die wahre Geschichte kennt, nicht die Lüge, die er den Zwergen damals erzählt hatte. Sie reden dann darüber, warum Bilbo log und dass es gar nicht zu ihm gepasst hat. Also hier nochmal so dieser Hinweis, dass der Ring einen halt auch verändert. Und Gandalf sagt, dass dies ein Risiko ist, wenn man so einen Ring besitzt und warnt Frodo erneut, da er vielleicht noch andere Kräfte hat, von denen sie jetzt noch nichts ahnen. Gandalf erklärt außerdem, dass er sich jetzt erst über den Ring Gedanken gemacht hat und er bittet Frodo, den Ring nie zu benutzen und wenn, dann nicht öffentlich, damit es keiner sieht. Für Frodo klingt das alles irgendwie sehr mysteriös und Gandalf sagt, dass er ihm nicht mehr über den Ring verraten könnte. Noch nicht. Also er kommt dann irgendwann zurück und muss jetzt erst sofort los. Also der bleibt nicht mehr irgendwie zum Tee oder so, sondern der haut direkt ab. Frodo ist verdutzt und dachte, Gandalf macht jetzt hier noch eine Woche Urlaub. Doch Gandalf meinte, dass es nicht anders ginge. Er muss sofort los. Und es kann sein, dass er auch eine lange Zeit wegbleibt. Und ich glaube, er bleibt auch wirklich sehr lange weg, oder?
Ja. Also in den Filmen kommt man es überhaupt nicht so rüber.
Nee, überhaupt nicht.
Das sind, glaube ich, 18 Jahre.
Das ist schon crazy, Alter.
Weil Frodo ist ja genauso alt wie Bilbo, also 50, als er losgeht. Und ist zu dem Zeitpunkt 33, also sind 17 Jahre.
Na gut, bei Frodo kannst du das ja noch dadurch erklären, dass Frodo halt nicht altert durch den Ring. So wahrscheinlich. Aber die anderen um ihn drum müssen ja altern, so ein bisschen, oder?
Naja, das ist jetzt in, sag ich mal, bei den Hobbits nicht ganz so schnell erkennbar. Ja, okay. Weil die haben auch eine etwas höhere Lebenserwartung wie zum Beispiel normale Menschen. Also wenn man so davon ausgeht, dass ein Mensch 80 wird, dann werden Hobbits so 100 Jahre alt. Und da ist dann der Zeitraum, sag ich mal, auch ein bisschen verschoben zwischen 33 und 50, dass man das bei denen dann nicht so schnell sieht.
Okay. Na, auch cool.
Also würde ich das einfach erklären.
Ja, und dann sagt Gandalf auch noch mal zu ihm, er soll nicht auf ihn warten, der gute Frodo. Und wenn er zurückkommt, kommt er in aller Stille wieder, weil man ihm jetzt auch im Auenland nicht mehr mag, weil so nachgesagt wird, dass Gandalf dafür verantwortlich ist, dass Bilbo abgehauen ist.
dass Gandalf und Frodo das Erbe,
also ja, oder
dass
so, die genau.
reingelegt hätten, und jetzt um das Erbe einzustreichen.
Auch geil. Die haben
hat das Gandalf alles, bestimmt nötig.
Ja, klar, das haben die alle zusammen gemacht. Und ja, das war's dann eigentlich. Dann haut Gandalf ab und das Kapitel ist vorbei.
Ja. Also ich habe zu dem Kapitel auch nicht so viele Anmerkungen. Im Reader's Companion habe ich jetzt auch gemerkt, dass da viel mehr auf die sprachlichen Sachen eingegangen wird, die Tolkien benutzt hat. Und die finde ich selber leider nicht ganz so spannend, weil es auch alles auf Englisch ist. Und ich auch die, sag ich mal, die alte englische Sprache auch nicht kenne. Und deswegen ist es für mich eher irrelevant. Und das haben wir auch schon in der Folge ich glaube 0,5 gesagt, dass wir ja eher auf das Inhaltliche eingehen möchten.
Ja.
Und was ich aber extrem cool finde, ist, dass das Kapitel, das heißt ja ein lang erwartetes Fest.
Ja.
Und das erste Kapitel im Hobbit heißt ein unerwartetes Fest. Und das ist richtig cool. Also das ist auch absichtlich so gemacht, logischerweise.
Und heißt dann auch später noch eine unerwartete Reise, ne? Und so, also das ist doch irgendwie.
Na, das ist der, ja, so heißt der erste Film.
Aber es passt ja irgendwie so.
Ja, genau. Also da hat er ein unerwartetes Fest mit den Zwergen und dann kommt das lang erwartete Fest mit seinem 111. Geburtstag.
Finde ich super.
Ja.
Finde ich einfach köstlich.
Und wichtig bei dem Kapitel ist für mich, was ich ja schon gesagt habe, einfach zum ersten Mal, wie dieser Ring funktioniert oder was er für Kräfte hat und was für Mächte. Und du hast ja auch am Anfang gesagt, oder so im ersten Drittel, dass Bilbo ja äußerlich überhaupt nicht altert und das ist natürlich auch durch den Ring. Und das merkt man dann auch, vor allem in den Filmen sieht man das ja.
Ja. Stimmt, als er den nicht mehr hat, ne?
Genau, nachdem Frodo dann einmal im Bruchtal landet, da sieht ja Bilbo schon mal deutlich älter aus.
Und scheiß ja Jumpscare, Alter. Ich heult noch ein nasses Höschen, wenn ich das sehe.
Und die Veränderung, obwohl, ja, gut, da liegen auch wieder ein paar Jahre dazwischen. Ich weiß gar nicht,
wie er dann ganz am Ende aussieht. Ne?
Genau, ja. Also ich sag mal so, das sind dann, wenn man die Zeitspanne anguckt, zwischen der Abreise, wo er 111 ist, und wo er in Bruchtal dann ist, da ist er 128 ungefähr. Und dann ist Frodo, glaube ich, ein Jahr und drei Monate auf Reisen, um den Ring zu zerstören. Ich hoffe, das ist jetzt kein Spoiler für manche. Oh.
Ja, wir wissen ja nicht, ob er es schafft.
Er versucht es, genau. Und dann kommt er wieder zurück. Und ich glaube, da bin ich mir gerade über den Zeitraum nicht mehr sicher. Ist er, glaube ich, noch. Waren das 8 Jahre? Ich glaube, 8 Jahre im Auenland. Könnte auch mehr sein. Mhm. Und da sieht man dann ja Bilbo am Ende noch mal. Und das sind ja einfach diese 50 oder 60 Jahre, wo er sich kaum verändert hat, gegenüber diesen 25. Das ist einfach immens. Und das, da merkt man einfach, sobald man dem Ring nicht mehr anheimfällt, dann geht es eben los.
Also wie Captain America, wenn das Serum nicht mehr wirkt, dann wird er ja auch alt.
Ja, genau, so ähnlich.
Dann wird er ja auch alt. Ah, ja gut.
Also meinst du Steve Rogers ist der Hobbit unter den Helden das oder unter den Supersoldaten, weil ja manche Supersoldaten dem Serum auch anheimfallen.
Naja, das echt.
Okay, dann schreib mal Steve Rogers gleich Hobbit. Das haben wir jetzt auf jeden Fall logisch erläutert.
Ja, sehr logisch.
Hergeleitet.
Na gut, Freunde.
Ja, ansonsten, das nächste Kapitel ist, glaube ich, Schatten in der Dunkelheit oder so.
Nee, der Schatten der Vergangenheit.
Oder Schatten der Vergangenheit, genau.
Genau, da bin ich auch mal gespannt. Warte mal, ich guck mal rein, wie dick ist das? Okay, warte mal. Wie viele Seiten sind das? Das zeigt er mir schlecht an. Aber gut, sind wohl auch ein paar Seiten. sind wohl auch ein paar Seiten.
Bei mir zeigt er das auf jeden Fall an.
Ja, bei mir zeigt er nur an, wie lange ich lesen würde, wenn ich jetzt in der jetzigen Geschwindigkeit lesen würde.
Also
zeigt er mir am Anfang an 2 Stunden. Das kann ja auch nicht sein.
Naja. Also ich glaube, das ist schon ein bisschen länger als jetzt das Kapitel nochmal. Das Kapitel ist jetzt bei meinem E-Book 40 Seiten lang auf dem iPhone. Und das andere gucke ich mir jetzt gleich mal an, wie lang das ist. Das zeigt er mir nämlich immer schön an. Der sagt dann nämlich immer, wie viele Seiten das so sind. Das muss ja das. Jetzt lädt er das E-Book. Weil das irgendwie 2000 Seiten hat. Ja, okay, schön. Ist ähnlich. Also, das hat 44 Seiten.
Na gut.
Also, dann nicht viel länger, ungefähr gleich.
Naja, dann gucken wir mal, wann wir das machen.
Und da wird mit Sicherheit viel dabei sein, was du noch nicht kennst.
Okay, da freue ich mich drauf auf so neue Sachen. Das wird, glaube ich, ganz cool.
Das sind aber so die Sachen, die dann die meisten Leute, die dann aufhören, nicht interessieren.
Mhm.
Aber dazu gehörst du auf jeden Fall nicht.
Okay. Da bin ich mal gespannt dann. Na gut, Freunde. In diesem Sinne, ihr könnt uns gerne auch noch mal eure Gedanken zu diesem Kapitel mitteilen auf Discord oder auf Facebook oder sonst wo, wo ihr mit uns in Kontakt tretet. Ja, ihr findet bestimmt die Sackheim-Beutlins richtig toll.
Die sind richtig geil.
Richtig geil. Na gut, Freunde, in diesem Sinne bedanke ich mich beim lieben Phil.
Ich danke ebenfalls.
Jo, und ich bin's, euer Krischi, und wir hören uns demnächst, wenn es heißt Der Schatten der Vergangenheit bei Planlos durch Mittelerde. Tschüssi! Oh.
Die Straße gleitet fort und fort, weg von der Tür, wo sie begann, weit über Land von Ort zu Ort, ich folge ihr so gut ich kann. Ihr laufe ich raschen Fußes nach, bis es sich groß und breit verpflicht, mit Weg und Wagnis tausendfach, und wohin dann, ich weiß es nicht.